Hallo ihr Lieben
Ja, hi und hallo.
und willkommen zurück zu
Zwischen Kohle
Currywurst
und Mord.
und heute ist Betty wieder dran.
Und ich warte auf den geschätzten Senf dazu.
Oh, es wird wieder scharf. Was hast du mitgebracht?
Ich habe einen Fall mitgebracht, der diesmal nicht im Pott spielt, sondern drumherum in NRW, und zwar in Bonn-Bad Godesberg.
Ja, das können wir noch gelten lassen.
Und es ist ein Fall, der ein Cold Case war.
War?
Aber fangen wir mal an. Es ist am frühen Morgen, der 18. Oktober 1992. Wir befinden uns in Bonn, Bad Godesberg, und wir stellen uns nachts um 3 Uhr morgens eine einsame Straße vor, in einer guten Wohnanlage mit Villen und Einfamilienhäusern und ein paar eleganten Mehrfamilienhäusern aus Kaiser Wilhelms Zeiten. Dann gibt es große Vorgärten mit Hecken und Büschen. Also eine sehr schöne Wohnanlage, wo mit Sicherheit nicht das Böse zu Hause ist.
Denkt man.
Dort ist ein Mann namens Christian. Er hat ein Fahrrad und einen Rucksack und er fährt mit dem Fahrrad die Straßen rauf und runter, mal hier lang, mal da lang. Er hat kein bestimmtes Ziel. Nein, er hat ein besonderes Ziel. Bisher hat er es nicht erreichen können, obwohl er sich sehr viel Mühe gegeben hat. Er trägt deshalb immer seinen Rucksack mit sich. Darin ist Alkohol, dann nochmal Alkohol in konzentrierter Form, ein Joint, ein Strick, Streichhölzer und eine Maske.
Okay, das lässt jetzt vieles vermuten. A, er will jemanden stalken oder er will jemanden treffen. Und wenn er jemanden trifft, könnte das auch auf BDSM hindeuten. Also nach dem Motto, entweder sie säuft mit mir und macht mit mir einen schönen Abend oder bist du nicht willig, so brauche ich Gewalt.
Ja, ein guter Gedankengang. Er hat aber außerdem noch ein Betäubungsmittel im Rucksack.
Okay, dann eher das Zweite.
Also, und mit diesem Rucksack und seinem Fahrrad fährt er jetzt einfach ziellos, also in den Straßen Bonns auf und ab und im eleganten Vorort von Bad Godesberg, in dem damals die Politiker lebten, also vor der Wende. Und nach der Wende sind immer noch, also 1992, dass die Wende gerade so 2,5 Jahre her, da sind natürlich noch immer die Ministerien angesiedelt, da wohnen auch die Politik, da wohnt die Haute Volée, ne? Und genau in diesem edlen Gebiet ist er jetzt unterwegs. Der junge Mann heißt Christian H., ist 26 Jahre alt, sportlich durchtrainiert, trägt einen Schnäuzer, ansonsten ist er auch recht groß und er sieht eigentlich auch überhaupt nicht mal schlecht aus. Ja, leider hat er spezielle Fantasien. Und die hat er noch nicht so lange, sondern erst seit ein paar Jahren so nach und nach, so schleichend entwickelt. Dann sind sie immer größer und ausführlicher und immer drängender geworden. Und mittlerweile sind sie sein wichtigster Gedankeninhalt. Und genau genommen kann er an nichts anderes mehr denken als an eine Frau, eine möglichst schöne Frau, die er sich von der Straße packt, in eine Ecke zerrt und vergewaltigt. Er hat auch sonst tagsüber ständig Vergewaltigungsfantasien, aber es ist ihm bisher noch nicht geglückt, jemanden zu schnappen.
Es geht gar nicht um eine bestimmte Frau, sondern es geht um irgendwen.
Ja, um irgendwen, aber sie muss natürlich auffallend hübsch sein. Also jetzt nicht wirklich irgendwen, sondern jung und auffallend hübsch. Und das möchte er natürlich schon haben. Und das ist auch der Grund, warum er sich eben in der reichen Gegend mit den edlen Wohnhäusern zu schaffen. Ist natürlich auch praktisch, weil diese großen Gärten im Dunkeln nicht gut einsehbar sind und mit ihren Hecken viele Versteckmöglichkeiten bieten.
Schlau gemacht.
Die Leute dort schlafen nachts brav. Und in dieser Nacht, also vom 17. auf den 18. Oktober 1992, befindet sich die junge Frau namens Bettina D. in ihrem Auto. Bettina ist Stewardess von Beruf, und zwar bei British Airways in Bonn-Bad Godesberg. Sie hat an dem Tag frei gehabt und ist erst auf einer Party mit Freunden zusammen gewesen, wo sie ziemlich ausgelassen getanzt hat und auch sich richtig müde getanzt hat. Und danach ist sie noch mit den Freunden zwischen 1 und kurz vor 3 in eine Kneipe gezogen, wo sie allerdings noch weiter sich unterhalten haben und noch einen kleinen Snack zu sich genommen haben. Und dann hat sie sich 3 Uhr in ihr Auto gesetzt und ist nach Hause gefahren. Das heißt eigentlich nicht zu sich nach Hause, sondern in die Wohnung ihres Freundes in Bad Godesberg. Der ist allerdings in der Nacht nicht da, weil er entweder eine Nachtschicht hat oder bei Freunden ist, aber sie hat vor, ihn morgens zu überraschen. Sie hat ein kleines Auto und da fährt sie jetzt also in diese Straße vor dem Haus des Freundes ein. Und wenn man die Bettina sich so anguckt oder Fotos von ihr sieht, fällt einem auf, also die ist wunderschön. Also die hat so ein herzförmiges Gesicht und auffallend lange blonde Haare. Die Haare so wie du, Charlie?
Ja, danke.
Und dann hat sie auch braune Augen, ne? Und also wirklich ein ganz fröhliches Lächeln und die sieht noch so ein bisschen kindlich aus. Und man könnte auch denken, die ist so 18, 19 so, ne? Weil die wirklich auch jünger aussieht, ne? Ja. Und also jedenfalls, sie ist jemand, den man von Weitem schon sieht. Also so mit blonden Haaren, der so helle blonde Haare hat. So jemanden siehst du schon von Weitem.
Warum grinst du mich jetzt immer so an dabei, Betty?
Weil du so schöne, lange blonde Haare hast.
Und das nächste perfekte Mordopfer ist.
Nein. Da komme ich dir zu Hilfe. Weißt du doch.
Da sollst du Betty mal sehen, das kann sie.
Genau. Ich habe da auch so bestimmte Personen schon im Hinterkopf. Ja, genau. Also, wieder zurück zum Fall. Also, man könnte sie eben auch für eine 17-, 18-Jährige halten. Sie ist eben auffallend. Also, wenn sie da die Straße lang geht und man sieht diese blonden Haare.
Dann drehen die Männer sich um.
Dann drehen die Männer sich um und vielleicht sogar auch die Frauen. Also, ich würde ihr auch hinterher gucken, obwohl ich eine Frau bin, weil ich denke, die ist aber schön. So irgendwie, weiß ich auch nicht. Ne? Ja, sie hat so kleine goldene Ohrringe und in ihrer Uniform ist sie natürlich auch sehr apart. Sie ist seit einigen Jahren Stewardess und obwohl sie so bezaubernd aussieht, kann sie sich auch in schwierigen Situationen eigentlich ganz gut durchsetzen. Sie macht das nicht seit gestern. Sie hat gute Sprachkenntnisse und ihr Freund ist auch in der Branche tätig und kennt das, dass sie Wechselschichten hat. Und sie sitzt also jetzt 3 Uhr am 18. Oktober in ihrem Auto und kommt gerade an der Straße an. So, und der Christian, der Gute, hat die ganze Zeit die Nachbarstraßen mit seinem Rad auf und ab unsicher gefahren und unsicher gemacht. Dann sieht er den Kleinwagen und denkt sich, Kleinwagen gehört meistens einer Frau. Das ist einfach so, weil Männer gerne große Autos fahren. Und deshalb nimmt er die Fährte auf. Bettina ist total arglos. Als sie aussteigt, sieht sie niemanden. Niemand ist auf der Straße, die vollkommen im Dunkeln liegt. Die Vorgärten sind so leer wie immer. Keiner trägt Zeitung aus, keiner fährt Brötchen aus, die Straße ist total still, kein Mensch zu sehen. Und daher, nachdem sie geguckt hat, steigt die Bettina aus, nimmt ihre kleine Reisetasche mit, schließt die Tür des Autos ab und geht dann zielstrebig zu der Wohnungstür ihres Freundes. Diese Wohnung ist in einem Haus mit etwa 4 Mietparteien in einem Altbau und dann hat sie aufgeschlossen und die ersten Schritte hineingemacht und dann lässt sie die Tür hinter sich zufallen. Die Tür hat allerdings so einen Riegel oben, der für dieses geräuschlose Zufallen sorgt, der aber nicht sofort schließt, sondern der zeitverzögert schließt.
Ja, wo die dann so nochmal langsam an Geschwindigkeit verliert und dann so leise Klack macht, das kenne ich.
Und sie hat auch nicht gewartet, bis das Ding zu ist. Warum auch? Sie hat's eilig und so läuft sie die Treppe nach oben hoch. Sie hört irgendwann auch, dass die Türe unten zufällt. Und sie schließt dann oben die Türe ihrer Wohnung auf. Und plötzlich spürt sie etwas hinter sich und bekommt einen Stoß in den Rücken, sodass sie völlig überrascht ist. Und während sie dann ihre Gedanken sortiert, wird sie in den Flur hineingedrängt und die Wohnungstüre schließt sich hinter ihr und sie merkt, dass da eine Gestalt in ihrem Rücken ist. Und diese Gestalt hat einen Arm und dieser Arm gehört zu einer Hand und die schließt sich jetzt um ihren Mund und der Versuch zu schreien, der erstickt nach wenigen Sekunden. Ja, ihr ist natürlich jetzt klar, dass sich hinter ihren Mann befindet und es ist ihr wohl auch schon klar, was ihr jetzt droht. Und er drängt dann die zierliche Frau ins Schlafzimmer, reißt ihr die Kleider vom Leib und sie fleht und ruft und weint und versucht, um ihr Leben zu retten, so Kontakt zu ihm aufzunehmen, also so einen emotionalen Kontakt aufzubauen. Mhm. Also erstmal reden und ach, das musst du doch gar nicht und du siehst doch gar nicht schlecht aus und warum machst du das? Aber das nutzt ihr nichts, sondern er packt sie jetzt und fesselt sie und knebelt sie auch und dabei nur eine Sache vergessen, weil er sich gerade so aufregt dabei, dass er seine Maske vergessen hat. Oh. Die ist im Rucksack, aber er ist zu eilig, zu aufgeregt, um jetzt an seine Maske zu denken. Er hat sie wirklich immer mit dabei und ja, sie gehört auch zu seinen Fantasien, aber er hat sie natürlich mit, damit sie ihn unkenntlich macht. Das ist der entscheidende Punkt.
Das heißt, es ist schlecht für Bettina.
Denn er möchte natürlich nicht identifiziert werden. Jetzt ist, nachdem er es bemerkt hat, ist ihm das eigentlich egal. Ja? Und er fällt jetzt über das Mädchen her, das weint und windet sich und gefesselt kann sie nicht mehr viel unternehmen und eigentlich auch nichts mehr tun. Er hat jetzt die Gelegenheit, an die Mädchen die nächsten 2,5 Stunden so ziemlich alle seine Fantasien auszuleben. Sie ist bildschön, sie lässt sich dadurch, lässt er sich Zeit. Er übereilt das jetzt auch nicht, ne? So, nach den ersten Vergewaltigungen wohl, zwingt er sie dann, mit ihm Alkohol zu trinken. Dann zwingt er sie dazu, einen Joint mit ihm zu rauchen und wieder versucht sie, trotz ihrer Todesangst halt, immer wieder Bezug zu ihm aufzunehmen, mit ihm zu sprechen, ihn in ein Gespräch zu verwickeln, einen Kontakt herzustellen, damit er einfach wieder rauskommt aus dem Film. Es geht ihr aber nach dem ersten Joint ihres Lebens nicht gut. Und der Christian genießt es halt, sie jetzt noch komplett hilflos zu erleben. Er hat natürlich nicht vor, eine seelische oder psychische Beziehung zu dem Opfer aufzunehmen. Das ist gar nicht in seiner Absicht. Er hat auch nicht vor, sich in irgendwas verwickeln zu lassen. Dafür hat er das zu lange geplant. Er hat ganz klare Fantasien und danach fällt er erneut über das weinende Mädchen her. Er nimmt sie wohl auch gar nicht als Mensch wahr, sondern nur als ein Mittel, um seine Begierde zufriedenzustellen. Ne? Die Bettina hat noch gehofft, dass der Freund kommt und rechtzeitig kommt, ne, und den Täter erwischt. Mhm. Und der müsste eigentlich auch gleich kommen. Und es wird halt immer klarer, dass der Täter wohl ein finales Ende für sie vorbereitet hat. Ne? Und dieses Entsetzen hat er... lässt er sie vielleicht auch spüren, dass er das so für sie auch geplant hat. Ne? Irgendwann zwischen 6 Uhr und 7 Uhr des Morgens, also nach einem etwa 3- bis 3,5-stündigen Martyrium, reißt er dann ein Lautsprecherkabel aus einer der Boxen und legt das Kabel um ihren Hals und zieht zu. Und zwar so lange, bis sie erstickt ist. Danach trinkt er noch was Alkohol, dann geht er aber ins Bad und nimmt seinen hochkonzentrierten Alkohol, den er mit sich führt, sucht im Bad nach alkoholhaltigen Parfüms und Rasierwassern, gießt die über dem Mädchen aus und auch in der Wohnung, im Teppich und zündet dann die Wohnung an. Er hofft, dass er damit nicht nur das Opfer entstellt, sondern natürlich auch, dass er die Spuren beseitigt. Und dann verlässt er mitsamt seinem Rucksack die Wohnung und steigt unten auf sein Rad und entschwindet in der Dunkelheit. Als der Freund um 8.30 Uhr nach Hause kommt und die Eingangstür öffnet, riecht er eine Mischung aus Qualm und Alkohol. Die Wohnung ist übrigens nicht direkt in Flammen aufgegangen, aber sie ist erheblich durch Brand beschädigt worden. Der Brand ist irgendwann da drin zum Ende gekommen, weil kein Luftzug war und dann ist der irgendwann in den Spähbrand übergegangen. Aber es hat gereicht, um das Mädchen total zu verkohlen.
Wenn sie nicht erstickt ist, dann ist sie sogar vielleicht verbrannt.
Es könnte sogar sein. Wir können nur hoffen, dass sie nicht lebendig verbrannt ist. Ne? Und dass sie wirklich vorher tot gewesen ist.
Ne? Und ich nur bewusst war.
Ganz genau. Also es ist fertig. Er ist fertig mit der Welt und völlig verzweifelt, völlig fassungslos, dass er kommt und seine schöne Freundin, da liegt nur noch alles verkohlt da und er holt die Kripo und die ermitteln auch sofort und natürlich ist als erstes er als potenzieller Täter im Gespräch.
Ja, aber er war doch arbeiten. Das macht gar keinen Sinn in dem Fall.
Zum Glück entpuppt sich, dass er ein sehr gutes Alibi hat. Dann hatte die 29, also sie war 29, die Bettina, die hatte schon vorher einen Ehemann, von dem sie geschieden ist. Mhm. dieser Ehemann gerät dann auch in Verdacht, dass man sagt, das ist ein Eifersuchtsmord und der Ehemann hat eben sie aus Eifersucht ermordet. Und auch der wird lange unter Verdacht gestellt, aber auch der hat ein makelloses Alibi. Die Polizei nimmt dann Ermittlungen auf, befragt die gesamte Nachbarschaft, aber es ist irgendwie komplett unmöglich. Keiner hat was gehört, keiner hat was gesehen, keine Geräusche gehört, keinen Menschen gesehen, nichts. Aus dem Nichts heraus. Dann hat man die Partygäste, mit denen sie feiern war, verdächtigt, hat auch deren Alibi lückenlos überprüft. Und da die alle zusammen in der Disco geblieben sind, hatten die auch alle ein Alibi und auch in der Kneipe haben die sich auch gegenseitig gestützt. Dann haben sie an ihrer im Raum herumfliegenden Bekleidung, die haben sie gesichert. Und alles, was noch irgendwie mit ihr zu tun hatte, haben sie gesichert und eingetütet. Mit der DNA war das so eine Sache, die fing gerade so an. Damals konnten sie mit diesen winzigen Spuren halt auch noch nichts anfangen. Und aus diesem Grunde wurde es zwar eingetütet, aber genutzt hat es nichts. In Bettinas Leben gab es keine Streitigkeiten, so keine Krise in der Beziehung, keine Krise auf der Arbeit. Also es gab keinen Grund, sie umzubringen. Ja, und damit verschwindet der Fall dann sozusagen im Nichts. Und damit blieb der Fall, der trotz aller Mühen, Öffentlichkeitsarbeit und was nicht alles, der konnte nicht geklärt werden. Es gab mehrere Öffentlichkeitsfahndungen, es gab mehrere Fälle, wo das im Radio und überall gezeigt wurde, aber es nutzte nichts.
Aber du hast gesagt, es war ein Cold Case, aber dann hat sich was getan.
Genau, dann hat sich etwas getan und zwar 2025 wurde eine Cold Case-Truppe auf den Fall angesetzt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob in Frankfurt oder in Bonn. Es ist zwar ein Bonner Fall, aber aus mir unbekannten Gründen ist irgendwie auch Frankfurt des Öfteren da involviert. Jedenfalls wird eine Cold Case-Truppe da gegründet und sie schauen zuerst einmal sich diesen alten Fall an. Ja, natürlich nehmen sie zuerst einmal die DNA-Spuren. Und diese DNA-Spuren, die führen schon wieder zu einem Treffer. Und zwar gab es einen aktiven Seriensexualtäter, der in Bonn sein Unwesen trieb. Und möglicherweise hat der noch viel mehr Frauen vergewaltigt, als bekannt ist, weil viele sich in dieser edlen Ecke vielleicht auch nicht zur Polizei gegangen sein mag. Es gibt auch mehrere Versuche, die da berichtet worden sind. Also er war überwiegend in der Gegend von Boppard, Godesberg, Bonn. Das ist so sein Jagdrevier. 1995 haben ihn zwei Frauen angezeigt und auch identifiziert. Und dann ist er daraufhin getürmt. Unter anderem seine eigene Freundin, die er wohl mehrfach vergewaltigt hat. Und eine andere Frau, die auf der Straße überfallen hat mit dem Rad, die hat er auch vergewaltigt. Da ist er dann getürmt. Und zwar ist er nach Brasilien abgehauen. Nicht wirklich, weil Brasilien liefert aus.
Das wusste er wahrscheinlich nicht.
Nein. Das denkt man auch nicht, wenn man ans Ende der Welt flüchtet. Leider ein Irrtum. Brasilien liefert an Deutschland aus. Die Türkei tut das nicht, aber Brasilien liefert aus. Und so wurde er der deutschen Polizei überstellt und bekam dann tatsächlich vor einem Gericht 7 Jahre Knast für die Vergewaltigung an den zwei Frauen. Mhm. Das war 1995. Das heißt, er war 2003 wieder auf freiem Fuß. Der Fall von der Bettina war bisher aber nicht aufzuklären, also von 1992, der lag also 3 Jahre zurück. Und jetzt haben sie also eben da damals bei der Vergewaltigung 95 seine DNA gespeichert und jetzt konnten sie ihn identifizieren. Dann finden sie tatsächlich einen Koch.
Schon wieder.
Er lebt in Bad Breising, das ist ein Kurort bei Bad Hönningen. Und er ist dort aber nur Hilfskoch. Also da wohnt er. Er arbeitet in Bonn, in der Altstadt, in einem Gasthaus. Und da hat er auch im Fall seiner Tat gearbeitet. Und danach hat er, als er die Bettina überfallen hat, noch ein paar Bier getrunken und ist dann eben losgezogen auf Frauenjagd.
Also erstmal Mut antrinken.
erstmal Mut antrinken, ne? Er steht sehr auf blonde, schlanke, zierliche Frauen. Er wurde jetzt also angeklagt und vor dem Prozess ein psychologisches Gutachten erstellt. Es wurde erstmal gefragt, ist der Mann überhaupt? Er sieht, sagen wir mal, schon ein bisschen, ich sag mal, vorsichtig skurril aus. Also er sieht irgendwie, er hat einen Schnurrbart, er hat so längere Locken. Eigentlich vom Gesichtsschnitt sieht er nicht schlecht aus, so. Aber irgendwas hat er in seinem Blick und in seinen Gesten, wo du denkst, den lass mal nicht aus den Augen irgendwie. Kann dir nicht sagen, woran das liegt.
Ja.
Und er bekommt also jetzt ein psychologisches Gutachten. Und da stellen sie eine massive Persönlichkeitsstörung fest mit einem erheblich dissozialem Verhalten. Sie stellen außerdem fest, dass er keinerlei Empathie besitzt und im Grunde eine psychopathische Persönlichkeit ist.
Das ist ja auch krass, weil er scheint ja eine Freundin gehabt zu haben, wie du gesagt hast.
Mhm.
Und dann denkt man dann, naja, okay, vielleicht kann er dann doch Beziehungen aufbauen, aber die dann auch noch zu vergewaltigen. Und das ist ja nochmal ein ganz anderes Verhältnis. Richtiger Psycho.
Sein Anwalt nutzt das natürlich sofort und sagt, oh ja, mein Mandant hat keine Empathie. Das ist der Grund, warum er vermindert schuldfähig ist. Die Richter können sich dem aber nicht anschließen. Und es wird dann noch ein weiteres Gutachten erstellt und das sagt, dass er voll schuldfähig ist, trotz der nicht vorhandenen Empathie. Und jetzt ist halt die Frage, wie man das ja beurteilt. Die Vergewaltigung ist nicht mehr strafbar, die ist verjährt und ein Totschlag wäre auch verjährt. Das Einzige, was nicht verjährt, ist Mord.
Aber das war ja geplant. Das war ja kein Totschlag. Der hat ja alles dabei gehabt.
Richtig, aber da geht es dann eben bei Gericht darum, ist das Totschlag, ist das Mord? Und wenn ja Mord, ist das ein Mord mit besonderer Schwere der Schuld? Ja, man sagt natürlich, dass jemand, der mit einem Rucksack unterwegs ist, plant, ein Mädchen zu vergewaltigen. Das streitet der Christian klugerweise auch vor Gericht gar nicht ab. Mhm. Er sagt, ja, ich war unterwegs, um ein Mädchen zu vergewaltigen. Ja, ja, klar, das sind meine Fantasien.
Ja.
Aber ich wollte kein Mädchen töten. Und ich habe auch noch, also bis auf die Bettina, nie ein Mädchen getötet. Also,
ja, aber dummerweise habe ich meine Maske vergessen.
Im Grunde ja. Im Grunde ja. Ne? Im Grunde ja. Er sagt dann, er hat Angst gehabt, dass sie ihn identifizieren kann. Das Gericht sagt dann, eigentlich ist das ja eine Verdeckung einer Straftat und deshalb schon besondere Schwere der Schuld.
Mhm.
Aber sie sehen das letzten Endes in der Gesamtbewertung anders. Sie sagen, er hat von vornherein kein Mordwerkzeug mitgehabt. Er hat dieses Kabel aus der Wand gerissen, was eben zeigt, er hat keine Mordmaterialien dabei gehabt. Sagt das Gericht und seine Verteidigung, das war kein geplanter Mord, sondern ihm ist in der Vergewaltigung klar geworden, Mist, ich habe meine Maske vergessen.
Ja. So ekelhaft, ne? Ich weiß mal, dass ich jetzt so ironisch lache. Es mag jetzt echt makaber rüberkommen, aber es ist...
Es ist erschreckend, ne? Es ist erschreckend, über wie das vor einem Gerichtsverfahren läuft. Weil man denkt immer, wenn man so ein Laie ist, dann denkt man immer so, oh, man hat den Täter, jetzt kriegt er lebenslang. Nein, jetzt geht's vor Gericht erstmal darum, das Strafmaß zu finden, ne?
Mhm.
Gut, also das Verfahren war dann im März diesen Jahres, vor wenigen Tagen, am 9. März 26 ist jetzt das Urteil gesprochen worden. Und zwar ist Christian zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden, allerdings ohne gesonderte Schwere der Schuld. Der Fall ist ausschließlich nach den 33 Jahren durch die DNA-Analyse geklärt worden. Andere Beweise gibt es nicht.
Mhm.
Soweit ich das richtig sehe, auch nur Teile von Geständnissen, also für die Vergewaltigung nicht unbedingt. Also das ist das eigentlich das einzige Indiz, ne? Bei dem Verfahren saß dann auch die ganze Familie dabei, die dann auch gesagt hat, vor allem die Schwester, die heute 60 ist, dass es ihr auch ihre Schwester nicht wiederbringt. Aber immerhin war sie natürlich erleichtert, dass ein Fall, der 33 Jahre ungeklärt gewesen ist, dann geklärt worden ist.
Aber das war's jetzt, oder wie? Also...
Ja, also er hat lebenslang bekommen und das war es dann. Und vor dem Gericht in Frankfurt, also Frankfurt war jetzt für den Prozess zuständig und ja, und da sitzt er nun.
und kommt auch nicht mehr frei, hat auch Widerspruch eingelegt oder Berufung.
Widerspruch. Also ich weiß nicht, das Urteil ist am 9. März gesprochen worden. Also müssen wir möglicherweise sagen, dass der mögliche Täter Christian möglicherweise diese Strafe antreten werden muss, denn im Zweifel für den Angeklagten und falls er jetzt in Berufung gehen sollte, dann möchte ich darauf hinweisen, dass dann möglicherweise er doch nicht schuldig gewesen ist. Das ist jetzt eine juristische Formulierung. Ich weiß ja nicht, ob der Berufung einlegt. Und wir sind die Ersten, die den Fall bearbeiten. Bei einem so kurz abgeschlossenen Fall weiß man nicht, ob der noch in Berufung geht.
Ja.
Also ich sag mal so, das ist der Stand bis jetzt. Jetzt ist der Stand, das Urteil am 9. März lebenslänglich.
Genau. Ja, gut, ihr Lieben. Das war also Bettys neuer Fall.
Ich glaube, die Cold Case Fälle, die kommen jetzt nach und nach, dank DNA, die erwischen die alle. Jede Woche einen nach dem anderen.
Ja, dann haben wir viel zu berichten.
Sie kommen und holen euch.
Ja, gut.
Ja, ist im Ernst. Einen nach dem anderen gerade. Ja. Jede Woche einen. Wir bleiben dran.
Wir bleiben dran. Gut, ihr Lieben, dann sagen wir bis zum nächsten Mal.
Jawohl, bis zum nächsten Mal. Habt eine schöne Woche. Passt auf euch auf und lasst euch nicht klauen.
Genau. Bis dann, ihr Lieben.
Bis dann. Ciao.